Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. In der Gemeinde Jesu kommt alles darauf an, dass Christus mit uns redet und wir hören. So hat der bekannte chinesische Lehrer und Evangelist Watchman Nee einmal gesagt. Gott hat diese sichtbare Welt durch sein allmächtiges Wort geschaffen. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte immer wieder, dass Gott gesprochen hat und Gott sprach. Und wenn Gott spricht, dann geschieht es auch. Und Paulus schreibt an die Hebräer, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus dem Nichts heraus geworden ist. Gott hat sie jedoch nicht nur geschaffen, sondern er erhält sie auch durch sein Wort. Dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, er, nämlich unser Herr Jesus Christus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also der Herr Jesus Christus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er hat sie nicht nur geschaffen, sondern er erhält sie auch durch sein Wort. Würde Gott sein Wort aus dieser Welt abziehen, würde alles in sich zusammenfallen. Alles also ist entstanden und besteht in oder durch Gottes Wort. Und genauso ist es mit dem geistlichen Leben. Genauso ist es mit der Neuschöpfung, von der Jakobus in Vers 18 bereits spricht. Jakobus 1, Vers 18, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Gott hat uns gezeugt oder geboren, von Neuem geboren, nach seinem Willen, das heißt nach seinem ewigen Gnadenratschluss, wodurch? Durch das Wort der Wahrheit, also durch das Evangelium, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Gott hat also eine Neuschöpfung ins Leben gerufen. Durch sein Wort. Das Wort Gottes, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus, von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und von seiner Auferstehung, seiner leiblichen Auferstehung von den Toten, dieses Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt. Unser geistliches Leben hat allein im Wort Gottes seine Wurzeln. Unser Herr macht das fein deutlich im Gleichnis vom Sämann, der den guten Samen auf das Land streut. Der Same, so belehrt Jesus seine Jünger, ist das Wort Gottes. Alles hängt von dem Anfang deines geistlichen Lebens ab und von der Quelle, aus der dies Leben zuerst hervorging, so sagt Spurgeon, dieser bekannte Verkündiger des Evangeliums. Noch einmal dieses Zitat, alles hängt von dem Anfang deines geistlichen Lebens ab und von der Quelle, aus der dies Leben zuerst hervorging. Sind wir nicht durch Gottes Wort wiedergeboren worden, so sind wir nicht Söhne der Verheißung wie Isaak, sondern wie Ismael Söhne des Fleisches, gezeugt aus der natürlichen Kraft des religiösen Menschen. Wir sind nicht von oben durch Gottes Geist und Kraft gezeugt und geboren. Darum ist es wichtig, dass wir uns diese Frage vorlegen, wie ist das neue Leben, das ich begonnen habe mit dem Herrn Jesus Christus, wie ist es entstanden? ist es entstanden durch das Hören auf Gottes Wort. Hat Gottes Wort den Anfang gemacht in meinem Glaubensleben? Das ist das Entscheidende. Dann sind wir aus Gott geboren, durch den Glauben an Christus. Alles andere hat seinen Ursprung in der natürlichen, seelischen, religiösen Kraft des menschlichen Herzens. Doch nicht nur der Ursprung derer, die von Neuem geboren sind, liegt in Gottes Wort, sondern auch ihr weiteres geistliches Leben wird erhalten durch das Wort Gottes. Alle Elemente unseres christlichen Lebens haben ihre Wurzeln im Wort Gottes und werden durch das Wort Gottes ständig genährt und gepflegt. Jedes geistliche Wachstum geschieht durch die Kraft des Wortes Gottes. Und umgekehrt kann man sagen, die geistliche Kraftlosigkeit hin und her in unseren Gemeinden hat ihren Grund in der Hauptsache, in der Vernachlässigung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft, von Sünde zu überführen. Als Petrus zu Pfingsten predigte, wurden die Menschen, die ihm zuhörten, von ihrer Sündhaftigkeit überführt, von ihrer Feindschaft gegen Gott und kamen dann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Also das Wort Gottes hat die Kraft, von Sünde zu überführen. Das Wort Gottes wirkt Glauben in unseren Herzen. Der Glaube kommt aus der Predigt. So lesen wir im Römerbrief. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat reinigende Kraft. So lesen wir im Epheserbrief, dass wir geheiligt sind und gereinigt sind oder geheiligt werden und gereinigt werden durch das Wasserbad des Wortes. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu erbauen, also innerlich zu stärken und aufzurichten. Der Apostel Paulus befiehlt die Ältesten von Ephesus, der Gnade Gottes an, dem Wort seiner Gnade, so heißt es da, das mächtig ist, aufzuerbauen und das Erbe zu geben. Das heißt, das Wort Gottes hat die Kraft, uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit zu führen. Das Wort Gottes macht klug, so lesen wir im Psalm 119, und macht die Unverständigen weise. Das Wort Gottes verleiht uns Heilsgewissheit. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Solches habe ich euch geschrieben. Es ist das Wort Gottes, das ihnen Heilsgewissheit verleiht. Das Wort Gottes schenkt Freude und Trost. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, sagt Jeremia. Das Wort Gottes bewahrt uns vor Irrtümern. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, schreibt Paulus seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus. Er erinnert ihn daran, dass er von klein auf in der Heiligen Schrift unterwiesen worden ist, zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Das heißt also, im Wort Gottes haben wir alles, was nötig ist, um geistlich Fortschritte zu machen, geistlich zu wachsen und zum Ziel ewiger Herrlichkeit zu gelangen. Das Wort Gottes ist es, was uns das Wort vom Kreuz bezeugt, das, was Christus am Kreuz für unsere ewige Seligkeit getan hat, zur Ehre Gottes. In der ersten Gemeinde blieb man beständig in der Lehre der Apostel. So lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir haben vor einigen Monaten intensiver über dieses Wort gesprochen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Was steht vorne an? Die Lehre der Apostel, also das Wort Gottes, das ihnen die Apostel verkündigt haben. Darin blieben sie beständig. Sie hörten also beständig auf Gottes Wort. Und das war die Grundvoraussetzung dafür, dass sie Gemeinschaft haben konnten und das Abendmahl feiern konnten und beten konnten, recht beten konnten. Das heißt also, alles, was das Gemeindeleben betraf, hatte seine Wurzeln im Wort Gottes. auch die Gemeinschaft der Gläubigen. Ohne Gottes Wort keine echte Gemeinschaft der Gläubigen. Und ohne Gottes Wort auch kein echtes Gebet. Denken wir einmal daran, wie viele jetzt in diesen Tagen für den neuen Papst gebetet haben. Und wir stellen uns die Frage, aus welch einer Wurzel heraus kamen diese Gebete? Kamen sie wirklich aus der Kenntnis des Evangeliums, des Wortes Gottes, oder aber aus dem religiösen Wesen des menschlichen Herzens? Ich überlasse euch die Antwort auf diese Frage. Ja? Hin und her gibt es tatsächlich einen Aufbruch zum Gebet, aber das ist die Frage. Worin gründet sich das Gebet? Im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift? Oder aber im religiösen Wesen des Menschen? Auch jemand, der nicht wiedergeboren ist, kann durchaus beten. Der Mensch ist von Natur aus religiös. Aber es kommt darauf an, dass wir geistlich beten. So wie der Herr Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also Wort Gottes und Gebet gehören unbedingt zusammen. Das Wort Gottes ist es, was Kraft hat, unsere Seelen selig zu machen. So lesen wir hier in Jakobus 1, Vers 21. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Wobei es wichtig ist, gerade in unserer Zeit immer wieder darauf hinzuweisen, dass es um das geschriebene Gotteswort geht. Alexander Seibel schreibt in seinem Rundbrief etwas über seine Erfahrungen, die er gemacht hat in Brasilien. Nun, im Allgemeinen anerkennt man dort die Bibel als Wort Gottes. Sie sind also noch nicht so weit abgerutscht, wie wir hier bei uns im Westen. Da gilt also die Bibel durchaus auch noch als Autorität, als geistliche Autorität für das Glaubensleben. Dieses Wort Gottes hat Kraft, wie Jakobus sagt hier, unsere Seelen selig zu machen, das heißt zu retten. Und darum ist Gemeinde Jesu in allererster Linie eine Schar von Menschen, unter denen das Wort Gottes die Hauptsache ist. Nichts anderes als das Wort Gottes. Ein Gottesdienst beispielsweise hat auch andere Elemente noch, das wissen wir, aber in der Mitte, im Zentrum steht das Wort Gottes. So ist es immer wieder Tradition auch gewesen in der reformierten Kirche, dass die Kanzel vorne in der Mitte stand. Das hatte symbolische Bedeutung, dass eben das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes, die Predigt im Zentrum des Gottesdienstes stand. Das ist immer so gewesen in den reformierten Kreisen. Und das ist gut so. Im Hebräischen lautet der Begriff für Wort Davar. Und damit ist verwandt das Wort, das im Alten Testament für das Allerheiligste gebraucht wird. Dieses Wort lautet Devir. Und vom Heiligtum der Stiftshütte bzw. dem Tempel erging das Wort Gottes an das Volk Israel. Das Allerheiligste wird in der Septuaginta, das heißt in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, mit Naos wiedergegeben. Das Wort, das im Neuen Testament für Gemeinde Jesu gebraucht wird. Die Gemeinde Jesu ist also der Tempel Gottes. Naos, der Begriff, der in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes für das Allerheiligste gebraucht wurde. Und dort redete Gott. Am Eingang des Heiligtums empfing das Volk Israel das Wort Gottes. Gemeinde Jesu ist also, wie es ein Bruder in unserer Stadt, ein Glaubensbruder in unserer Stadt immer wieder betonte, Stätte des Wortes Gottes. Stätte des Wortes Gottes, das ist die Hauptsache in der Gemeinde Jesu. Und weil das so ist, weil Gemeinde Jesu gezeugt ist durch Gottes Wort und ihr geistliches Leben dadurch erhalten bleibt, weil es die Kraft hat, unsere Seelen zu retten, selig zu machen, darum sollten wir, wie Jakobus hier schreibt, schnell sein zu hören, nämlich auf das, was Gott uns zu sagen hat. Vers 19, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Hier haben wir die Verbindung zu Vers 18, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Und dieses Wort sollten wir begierig in uns aufnehmen. Wir sollten schnell sein darin, auf dieses Wort zu hören. Wir sollten darin nicht träge sein. Das Wort Gottes sollte in unserem Leben absolute Priorität haben. Und das ist die Frage, ob das der Fall ist. Das Wort Gottes, ich sage es noch einmal, das Wort Gottes sollte in unserem Leben absolute Priorität haben. Und das zeigt sich natürlich auch, wenn das der Fall ist, zeigt sich das natürlich auch ganz praktisch. Indem ich jeden Tag in meiner Bibel lese, das Wort Gottes in mein Herz aufnehme, es bewege, immer wieder auch darüber nachdenke, indem ich die Möglichkeiten wahrnehme, die ich habe, Gottes Wort zu hören, die Predigt zu hören, an Bibelstunden teilzunehmen, da zeigt es sich, ob das Wort Gottes wirklich in Wahrheit Priorität hat, absolute Priorität hat in meinem Leben. Wir sollten also, wie Petrus es nennt, begierig sein nach der Speise des Wortes Gottes. Immer und immer wieder sollten wir es hören, nicht wahr? Das hat man bei den kleinen Kindern in der Sonntagsschule oder im Kindergottesdienst, dass sie sagen, das kenne ich doch schon. Nun, den Kindern wollen wir das nicht übel nehmen. Sie nehmen das Wort Gottes, sie hören das Wort Gottes und manches haben sie schon gehört, dann denken sie, naja, das weiß ich ja schon, das kenne ich ja schon. Dann brauche ich das nicht noch einmal zu hören. Aber wir, die wir einen geistlichen, reifen Einblick haben in die geistliche Wirklichkeit, sollten doch wissen, dass wir das Wort Gottes niemals auslernen können. Dass es unsere Speise ist, unsere tägliche Speise. Und wenn wir 100-mal dieselbe Stelle gelesen haben, so nähren wir uns immer und immer wieder davon. Immer ist es uns neu, lebendig in unserem Herzen, weil es eben kein Buch ist wie jedes andere. Ich kann die Bibel nicht lesen wie die Zeitung oder irgendein anderes Buch. Es ist Gottes Wort, es ist Kraft darin enthalten für mein geistliches Leben. Davon nähre ich mich. Also wie wichtig ist das, dass wir schnell sind zum Hören auf Gottes Wort. Nicht nur mit den leiblichen Ohren, sondern mit dem inneren Ohr. Und dieses innere Ohr will und muss Gott uns öffnen. Sonst verstehen wir das Wort Gottes nicht. Wir lesen, aber wir verstehen es nicht. Herr, öffne mir doch das innere Ohr, damit ich begreife, was du mir heute durch dein Wort zu sagen hast. Darum sollten wir Gottes Wort mit Sanftmut aufnehmen. So schreibt Jakobus hier weiter. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen zu retten. Es ist grundsätzlich in uns gepflanzt. In dem Augenblick, da wir zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, wurde dieses göttliche Wort in seiner Kraft, dieser Same der Wiedergeburt, in uns hineingepflanzt. Und es soll von uns immer wieder in der rechten Herzenshaltung aufgenommen und angenommen werden. Ein Ausleger sagt in diesem Zusammenhang, hier ist in einem Wort zusammengefasst, was den wahrhaft gelehrigen Geist ausmacht, der fügsam und lenksam und daher in aller Demut zum Lernen bereit ist. Den gelehrigen Geist machen seine eigenen Vorurteile nicht blind. Das ist also die Bedeutung der Aussage, dass wir das Wort Gottes mit Sanftmut annehmen sollen. Wir sollten also nicht dagegen rebellieren. Nicht gegen das Wort Gottes die Stacheln ausfahren. Auch wenn der Verkündiger, der es weitergibt, noch so unvollkommen ist, und noch so viele Ecken und Kanten und Schwachheiten hat, sollten wir auf das Wort Gottes hören, das verkündigt wird. Ich kenne einen Bruder, Er wird inzwischen schon fast 90 Jahre alt sein. Der pflegte schon mal darauf hinzuweisen, dass er sich auf den Tag freuen würde, da ein Engel vom Himmel, wie es in der Offenbarung des Johannes ja heißt, einmal das Evangelium verkündigen wird. Was meinte er damit? Ein Engel vom Himmel. Ein Engel ist ohne Fehler, ohne menschliche Schwachheiten. Er ist vollkommen. Er freute sich auf den Tag, da ein vollkommenes Wesen das Evangelium verkündigen würde. Aber in der Zwischenzeit, ihr Lieben, müssen wir uns damit begnügen, das unvollkommene Wesen, wie ich es zum Beispiel bin, das Wort Gottes verkündigen. Unvollkommene Wesen, die von Gott zu diesem speziellen Dienst berufen sind. Und nun zitieren wir Lloyd Jones, zumindest sinngemäß, der gesagt hat, wenn jemand das Wort Gottes aus dem Munde eines Verkündigers, den Gott dazu berufen hat, das Wort, das Evangelium zu verkündigen, wenn ein Mensch dieses Wort nicht gerne hört und sich darunter beugt, es, um mit Jakobus zu sprechen, mit Sanftmut aufnimmt, ohne also dagegen die Stacheln auszufahren, dann ist er entweder nicht von Neuem geboren oder aber in seiner inneren Haltung stolz und ungebrochen. Er stellt sich also nicht unter das Wort Gottes, sondern er stellt sich über das Wort Gottes. Das ist das Gegenteil von dem, wozu Jakobus uns hier ermahnt. Wir sollten uns unter das Wort Gottes stellen. Es hat uns immer etwas zu sagen, es hat uns zu korrigieren, es deckt Sünde auf, deckt unsere Schwachheiten auf, es deckt aber auch zu, im Blick auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus, wir haben Vergebung der Sünden, die uns zugesprochen wird, hier in Gottes Wort. Und darum sollten wir dieses Wort Gottes immer wieder begierigen Herzens hören. Nicht mit Widerstand im Herzen, sondern mit Bereitwilligkeit, mit Lernwilligkeit. Tun wir das nicht, schneiden wir uns selbst vom Segen Gottes ab. Ein Mensch, der das Wort Gottes mit Sanftmut aufnimmt, der es also immer wieder im Herzen bewegt, wie Maria es getan hat, die über das, was die Hirten ihr mitteilten, im Blick auf ihr Kind, immer wieder nachdachte, das Wort bewegte in ihrem Herzen. Ein solcher Mensch, der das tut, möchte gerne die Wahrheit kennenlernen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Möchte gerne die Wahrheit kennenlernen. Ich hoffe, dass wir, die wir hier heute Morgen zusammen sind im Gottesdienst, alle diese Herzenshaltung haben. Dass wir nicht irgendwelche frommen Erlebnisse suchen, irgendwelche frommen Happenings, Erfahrungen. Erfahrungen machen wir auch. Wir machen schöne Erfahrungen im alltäglichen Leben. Aus dem Wort Gottes heraus, aus dem Glauben an Gottes Wort heraus, machen wir wunderbare Erfahrungen. Wir erleben, dass Gott Gebete erhört. Aber wir suchen keine frommen Erlebnisse, auch nicht im Gottesdienst, sondern wir suchen die Wahrheit. Und die Wahrheit finden wir im Wort Gottes. Und diese Wahrheit, besonders die Wahrheit vom Kreuz, von der Erlösung durch das Blut Jesu, macht uns frei von Sünde und Schande, bringt uns mit Gott in Ordnung, schenkt uns Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und macht uns wirklich von Herzen froh, ist die Trostbotschaft, die wir brauchen. Also, noch einmal, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder und Schwestern, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören auf Gottes Wort. Und nehmt das Wort, das in euch gepflanzt ist, sofern ihr wirklich und wahrhaft wiedergeboren seid, immer wieder mit Sanftmut in euch auf. Denkt darüber nach. Lasst es eure tägliche Speise sein. Nun gibt es aber für diese Herzenshaltung dem Wort Gottes gegenüber Blockaden, ihr Lieben. Und davon spricht Jakobus hier auch. Und diese Blockaden gilt es unbedingt zu überwinden, damit das geistliche Leben in uns, das ja durch Gottes Wort genährt und gestärkt und gefördert wird, nicht erstickt wird. Jakobus ermahnt uns dazu, langsam zum Reden und langsam zum Zorn zu sein und alles Böse, was damit zusammenhängt, abzulegen. seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Wie sehr neigen wir doch alle dazu, uns in unseren eigenen Gedanken und Meinungen zu ergehen und sie anderen gegenüber vehement zu vertreten, in einer Gesinnung und einem Eifer, die nicht heilsam sind. Davon spricht Jakobus hier, wenn er dazu ermahnt, langsam zum Reden. Jemand nennt es ein Reden aus Selbstsucht, aus Eigenliebe, aus Rechthaberei und aus Hochmut. Und in dieser unguten Weise kann man auch geistliche Wahrheiten vertreten, durchaus. Ich bin nicht der Meinung, dass man das Wort Gottes leidenschaftslos verkündigen sollte, ganz gewiss nicht. Das ganze Herz des Verkündigers ist engagiert, wenn er das Wort Gottes verkündigt. Sonst zeigt er damit, dass er nicht zu diesem Dienst berufen ist. Das ganze Herz ist engagiert. Es ist ihm ein großes Anliegen, dass durch die Verkündigung des Wortes Gottes Gott verherrlicht wird und Menschen gesegnet werden. Gläubige gefördert werden in ihrem Glaubensleben und auch Ungläubige noch errettet werden durch den Glauben an Christus. Aber es gibt eben auch ein fleischliches Eifern. Da redet man, um es noch einmal zu zitieren, aus Selbstsucht, aus Eigenliebe, aus Rechthaberei und in einer hochmütigen, stolzen Gesinnung. Davor müssen wir uns allerdings hüten. Auf der einen Seite gilt es, eine falsche Weichlichkeit zu vermeiden und fest zur Wahrheit zu stehen. Das ist zunächst einmal wichtig. Das ist die eine Seite. Eine falsche Weichlichkeit zu vermeiden. Die Bibel lehrt keinen süßlichen Jesus. Den lehrt sie nicht. Keinen Kuschel- und Schmuse-Jesus. Den kennt die Bibel nicht. Sondern einen Jesus, von dem prophetisch im Propheten Jesaja verkündigt wird, ich habe mein Angesicht wie einen Kieselstein hart gemacht. Was ist damit gemeint? Nun, der Herr Jesus Christus stand zur Wahrheit. Er schreckte nicht davor zurück, den Pharisäern und Schriftgelehrten die Wahrheit zu sagen und ihnen das Gericht Gottes anzudrohen. Das ist also die eine Seite, die ist wichtig. Ich war alles Süßliche, alles seelische Wesen, war dem Herrn Jesus Christus völlig fern und völlig fremd und sollte auch uns fern sein. Also, er stand zu Gottes Wort, ganz egal, wie stark der Wind, der Gegenwind von Seiten seiner Feinde ihm ins Angesicht blies. Ich habe mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Das ist die eine Seite. Wir denken an Luther auf dem Reichstag zu Worms. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Das ist Festigkeit. Seid männlich und seid stark. Das gilt nicht nur für die Brüder, sondern das gilt auch für die Schwestern im geistlichen Sinne. Seid männlich und seid stark. Auf der anderen Seite aber war unser Herr Jesus Christus, und das wird in demselben Zusammenhang im Propheten Jesaja deutlich zum Ausdruck gebracht, jemand, der bereit war, seinen Rücken darzubieten, denen, die ihn schlugen, das heißt also Schmach, Verachtung und Leiden, um ihretwillen auf sich zu nehmen. Das ist die andere Seite seines Wesens. Die eine Seite war die Festigkeit in der Wahrheit, da rückte er nicht von ab, und die andere Seite war die Leidensbereitschaft. Um der Menschen willen, die er gewinnen wollte, für seinen himmlischen Vater. Also Eigenliebe und Hochmut waren seinem Wesen fremd, wenn er mit den Menschen redete. Und so konnte er auch immer wieder mit den Müden zur rechten Zeit das rechte Wort reden. Mit den Angefochtenen, mit den Niedergeschlagenen. Ihr Lieben, den Hochmütigen hat Gott nichts zu sagen. Den Stolzen kennt Gott von ferne. Aber denen, die elend sind in sich selbst, die wissen um ihre innere Armut, auch um ihre Sündhaftigkeit, denen hat Gott immer wieder den Trost seines Wortes zu sagen, zuzusprechen. Da tut er es auch, immer wieder. So konnte unser Herr Jesus Christus auch von einem heiligen Zorn erfüllt sein. Hier ist ja nicht nur vom Reden die Rede, ja, vom falschen Reden, sondern hier ist auch von einem falschen Zorn die Rede. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das heißt, hier wird ein Reden in falscher Gesinnung dem guten Hören auf Gottes Wort und dem guten Reden Gottes gegenübergestellt, das heißt völlig abgelehnt. Wir dürfen das Wort langsam hier nicht missverstehen, es wird völlig abgelehnt. Ein Reden aus falscher Gesinnung, dazu sagt Gott ein klares Nein. Und auch zum Zorn aus dem fleischlichen Eifer heraus sagt Gott ein klares Nein. So konnte unser Herr Jesus auch von einem heiligen Zorn erfüllt sein, auf der einen Seite, als er die Wechsler aus dem Tempel heraustrieb. Es ging ihm dabei einzig und allein um die Ehre Gottes. Dagegen war er frei von sündlichem fleischlichen Eifern, wovor Jakobus uns hier warnt. Ein jeglicher sei langsam zum Zorn. Im Leben eines Mose finden wir beides. Wir finden einen heiligen Zorn. Als Mose auf dem Berg Sinai war und dort die Gesetzestafeln aus der Hand Gottes empfing, trieben die Israeliten im Tal am Fuße des Berges Götzendienst. Mose kam und kam und kam nicht. Und dann überredeten sie Aaron dazu, ein goldenes Kalb zu machen. Und dann tanzten sie um dieses goldene Kalb herum und riefen aus, das ist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und dann kam es zu Exzessen. Dann kam es zu lasterhaften Treiben im Volk. Und Gott weihte Mose bereits auf dem Berg darin ein, sodass Mose Bescheid wusste, was ihn da unten erwarten würde. Und Gott sagt zu Mose, ich will dieses Volk vernichten, ich will es zerschlagen. Und Mose trat für das Volk ein und tat Fürbitte für dieses Volk. Und dann ging er nach unten und dann sah er die Bescherung. Und dann überkam ihn dieser heilige Zorn und er zerbrach die Gesetzestafeln am Fuß des Berges. Warum, wieso war das ein heiliger Zorn? Woran erkennen wir das? Nun, er tat vorher schon Fürbitte für das Volk. Und wenn wir dazu in der Lage sind, dem anderen das Beste zu wünschen, das, was Gott für ihn als Bestes ausgesucht hat, wenn wir dazu in der Lage sind, für den anderen Fürbitte zu tun, für ihn zu beten, dann können wir auch einmal sehr streng mit dem anderen umgehen. Das ist durchaus nichts Sündhaftes. Und so war der Zorn Moses am Fuß des Berges dem Volk gegenüber ein heiliger Zorn. Aber es gab auch einen unheiligen Zorn im Leben des Mose. In diesem fleischlichen Zorn erschlug er einen Ägypter und in diesem fleischlichen, sündlichen Zorn schlug er den Felsen, obwohl er zu dem Felsen reden sollte. Er verunehrte Gott dadurch. Also vor diesem sündlichen Zorn wollen wir uns hüten, denn, so sagt Jakobus hier, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Dieser Zorn hat nicht das Wohl des anderen im Blick, sondern sucht letztlich nur sich selbst und will sich selbst zur Geltung bringen. Also vor diesem Zorn warnt Jakobus ausdrücklich. Diese Art von Reden und Zorn, zu der wir langsam im Sinne von davon, dass es unbedingt zu vermeiden ist, sein sollen, ist das Gegenteil von Liebe und Barmherzigkeit. Sie sucht nicht das Wohl und Heil des anderen. Nun, an dieser Stelle sind wir, ihr Lieben, sicherlich oftmals schuldig geworden. Da haben wir Grund, uns zu beugen. Hab ich Grund, mich zu beugen? Da habt ihr Grund, euch zu beugen. Ärger, Groll im Herzen, Verdrießlichkeit, Gereiztsein, was wir ja immer wieder so schnell und so leicht entschuldigen mit unseren schwachen Nerven, sich mit Gewalt durchsetzen wollen, das hindert uns natürlich sehr daran, das Wort Gottes mit Sanftmut aufzunehmen und still über dieses Gotteswort nachzudenken, wie Maria das getan hat. Und darum mahnt Jakobus uns in Vers 21 mit den Worten: Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Legt das ab, was mit dem sündlichen Reden und sündlichen Zorn zusammenhängt. Und daran hängt vieles, ihr Lieben. Nicht nur der Zorn an sich, nicht nur die falsche Gesinnung beim Reden, sondern manches andere hängt damit zusammen, wie wir es dann auch in Jakobus Kapitel 3 lesen. Da spricht der Apostel von Neid und Streit. Und wo das ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Was meint er mit Unordnung? Nun, die Zerstörung jeder menschlichen Ordnung. Da geht es drüber und drunter. Da macht jeder, was er will. Da hält man sich nicht mehr an bestimmte Ordnungen. Das geht in der Schule so, da sind die Kinder den Lehrern nicht mehr untertan. Das ist dann in der Familie so, da gehorchen die Kinder den Eltern nicht mehr. Das ist in der Gemeinde so, da haben die einzelnen Gemeindeglieder keinen Respekt mehr und keine Achtung mehr vor den Ältesten. Und so ist es auch im Staat. Wie es auch laufen mag in unserem Staat, wir sind wahrhaftig nicht mit allem einverstanden, aber wir haben uns nach dem, was die Heilige Schrift uns sagt, der Obrigkeit unterzuordnen. All das wird zerstört, wenn wir dem sündlichen Reden und sündlichen Zorn Raum geben. Darum sollen wir das alles ablegen, wie ein unsauberes Kleid. Grundsätzlich haben wir es ja schon abgelegt, ihr Lieben, als wir zum Glauben kamen, an das, was Christus für uns getan hat. Er hat ja all diese Unsauberkeit, all diesen Schmutz, diese Gehässigkeit mit ans Kreuz genommen. All das, was unser sündiges Wesen ausmacht, hat er längst am Kreuz getragen und mit hineingenommen in seinen Tod. Und darum haben wir es grundsätzlich schon abgelegt, als wir zum Glauben an Christus kamen. Aber es gilt, es immer wieder und immer wieder, wenn wir damit zu tun haben, wenn wir es spüren, wenn wir es merken, wenn es vielleicht sogar mit uns durchgegangen ist, es gilt, es immer wieder abzulegen in unserem Glaubensleben. Wir kommen zum Schluss, ihr Lieben. Das sind also die Blockaden, von denen Jakobus spricht. Die Blockaden, die uns daran hindern, dass das Wort Gottes in unseren Herzen Raum hat und seine Kraftwirkung entfaltet. Darum auch, das ist klar, so wenig geistliche Kraft in der Gemeinde Jesu, weil das Wort Gottes so wenig Raum hat in den Herzen. Zank, Streit, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Afterreden, Verleumdung, also hinter dem Rücken der anderen schlecht zu reden und dergleichen, all das gehört da hinein und das hindert uns, das Wort Gottes recht zu bedenken und aufzunehmen und auch aus diesem Wort heraus dann ganz praktisch zu leben, wie es der nächste Abschnitt in diesem Kapitel deutlich macht. Wir wollen diese ernste Ermahnung des Jakobus beherzigen. Luther hat einmal gesagt, und ich bringe jetzt zum Schluss noch zwei Luther-Zitate. Luther hat einmal gesagt, das schrecklichste Wort, welches in der Bibel steht, ist dieses. Lukas 8, Vers 12. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf dass sie nicht glauben und selig werden. Der Teufel kommt und nimmt das Wort von ihren Herzen. Sieh dich vor. Auch heute gilt das. Der Teufel hat ein großes Interesse daran, das Wort, das wir heute Morgen gehört haben, dir wieder vom Herzen wegzunehmen. Dass du es nicht mit deinem Glauben umfängst und seine Kraftwirkung in deinem Leben nicht erweisen kann. Das ist das schrecklichste Wort, sagt Luther, in der Bibel. Darum ist es so wichtig, dass wir am Wort Gottes bleiben und darin zu Hause sind und damit umgehen. Denken wir daran, was davon abhängt. Und nutzen wir, ihr Lieben, nutzen wir die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu hören und darüber nachzudenken, solange wir es noch haben, ihr Lieben. Solange wir es noch haben. Denn was wir nicht zu schätzen wissen, das wird uns Gott einmal nehmen. Wir mögen es heute noch haben, aber morgen ist es schon nicht mehr da. Also solange wir es haben, lasst es uns schätzen und die Gelegenheiten nutzen. Es gibt heute schon viele Orte, da man das Evangelium nicht mehr hören kann. Ein anderes Evangelium, eine soziale Botschaft oder was auch immer. Ja, es geht drunter und drüber, drüber und drunter in unserer geistlichen Landschaft. Es gibt viele Orte, wo Menschen wirklich einen Hunger haben nach Gottes Wort und müssen weite Wege zurücklegen, damit sie Gottes Wort bekommen. Ähnlich wie zur Zeit eines Samuel, das Wort Gottes war rar in jener Zeit und so ist es heute auch. Also lasst uns die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, nutzen. Noch einmal Luther dazu. Und zwar zu dem Wort, es ist das Licht des Wortes Gottes, das Licht in der Person unseres Herrn Jesus und seines Wortes, noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, dieweil ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Da schreibt Luther dazu, liebe Brüder, kauft, dieweil der Markt vor der Tür ist, sammelt ein, weil es scheint und gut Wetter ist. Brauchet Gottes Gnade und Wort, weil es da ist. Es ist bei den Juden gewesen, aber hin ist hin, sie haben nur nichts. Paulus brachte es nach Griechenland, aber hin ist hin, nun haben sie den Türken. Rom und Italien haben es auch gehabt, hin ist hin, sie haben nun den Papst. Und ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr es ewig haben werdet. Denn der Undank und die Verachtung wird es nicht lassen bleiben. Darum, meine lieben Geschwister, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören auf Gottes Wort. Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen zu retten. Amen.